Deutschlandfunk Kultur heute.
Am 24. Februar letzten Jahres hatte sich der Schauspieler und Filmemacher Sean Penn in Kiew zum Interview verabredet mit Volodymyr Zelensky. Bis zum 23. Februar war Zelensky noch ein ehemaliger Schauspieler, der es zum Präsidenten gebracht hatte. Eine ziemlich gute Story für einen Film. Und jetzt wird es zynisch noch besser für einen Film, ist es natürlich, wenn sich dieser Präsident zum Superstar entwickelt, zum National- und Internationalhelden. Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Zeit für ein Interview hatte Zelensky aber trotzdem. Vielleicht dank seiner Superpower. Superpower, so heißt der Film von Sean Penn. Gestern war Premiere auf der Berlinale, unser Thema gleich. Außerdem erklärt uns ein iranischer Politikwissenschaftler, was Symbolpolitik ausrichten kann bei der Unterstützung der iranischen Protestbewegung. Wir blicken auf eine außergewöhnliche Premiere an der Volksbühne in Berlin. Da hat die Kunst Regie geführt und Jonathan Mese die Strippen gezogen. Und wir blicken auf die Guerilla Girls. Die machen gerade die Kunsthalle Hamburg unsicher. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Die Serie Diener des Volkes, in der der ukrainische Präsident Zelensky schon Jahre vor seiner Wahl den Präsidenten spielte, die hat sich nach dem Ukraine-Krieg zu einem weltweiten Verkaufsschlager entwickelt. Gestern hatte bei der Berlinale ein Dokumentarfilm über Zelensky Premiere, gedreht von Sean Penn, und der ist nicht weniger Porträt als Echtzeitreportage. Und gesehen hat ihn Silke Mehring.
Eigentlich wollte Sean Penn ja ein Porträt über einen Präsidenten machen, der früher mal Schauspieler und Komiker war. Volodymyr Zelensky nämlich. Doch just zum Start der Dreharbeiten in Kiew am 24. Februar vor einem Jahr war die Realität schneller. Russische Truppen marschierten in die Ukraine ein und es wurde ernst. Sehr ernst. Seine Interviews mit Zelensky bekam Sean Penn trotz des Kriegsanfangs. Der Mensch und Politiker Zelensky beeindruckte Penn nachhaltig.
Es war eine sehr bewegende Art, jemanden kennenzulernen. Neben der Geburt meiner Kinder war es das emotionale Highlight meines Lebens, diesen großartigen und mutigen Menschen zu treffen.
Superpower ist mehr Reportage als Dokumentation geworden. Kurze Nachrichtenschnipsel werden immer wieder eingestreut. Wir sehen Ausschnitte aus Zelenskys Komikerkarriere und immer wieder Sean Penn. Wie er mit Zigarette in der Hand durch Kiew irrt, mit den Menschen spricht, zerbombte Wohnungen besucht und sich sogar mit schusssicherer Weste bis in den Schützengraben vorwagt. Wackelige Bilder mit Handkamera und Handy entstehen. Treibende Musik liegt unter den Szenen. Ein Hollywood-Star weiß, wie Dramatik erzeugt wird, auch wenn das Szenario ohnehin an Bedrohlichkeit kaum zu überbieten ist. Im Film über Zelensky ist Regisseur Sean Penn überproportional präsent. Mit zerzausten Haaren, Jeans, Lederjacke und Zigarette oder Drink in der Hand wirkt er einfach amerikanisch. Er spricht in pathetischem Ton über Freiheit, Einigkeit, Mut und seine Bewunderung für Zelensky und wie ihn das Schicksal einer Nation und ihres Präsidenten bewegen. Es ist sehr persönlich geworden, denn gleich am Anfang war klar, dieser Präsident und seine Familie sind die Zielscheibe Nummer eins. Es hat mich sehr betroffen gemacht, dass wir diesen Menschen, der mir das Gesicht des Mutes gezeigt hat, vielleicht nicht lebend wiedersehen. Superpower ist fast mehr eine Liebeserklärung an Zelensky und die Ukraine geworden als ein Film über den Krieg. Politisch Neues erfahren die Zuschauer nicht, aber sie bekommen persönliche Einblicke aus einer extrem persönlichen Perspektive. Für Sean Penn ist die Ukraine längst ein Herzensthema geworden und er nutzt seinen Einfluss, um Aufmerksamkeit für das Land zu schaffen. Superpower ist die Ukraine-Mission von Sean Penn.
Und dieser Film hatte Premiere auf der Berlinale. Silke Mehring hat ihn gesehen. Heute soll es auf dem roten Teppich der Berlinale auch eine Solidaritätsbekundung mit den Menschen im Iran geben. Die Proteste dort im Iran finden zwar nicht mit der gleichen Intensität statt wie noch vor einigen Wochen, aber sind sie deshalb offiziell gescheitert, wie es der iranische Präsident Raisi verkündet hat? Statt landesweiter Demonstrationen hat es die Regierung mit zivilem Ungehorsam zu tun. Nachts werden Wände mit regierungskritischen Parolen besprüht. Überall zeigen sich Frauen öffentlich ohne Kopftuch. Und in den letzten Tagen waren nachts auch Sprechchöre und Gesänge gegen die Mullah-Führung zu hören. Die Regierung ihrerseits hat in den letzten Tagen und Wochen prominente Gefangene freigelassen, darunter die Regisseure Jafar Panahi und Mohammad Rasulov und den Schriftsteller Orash Ganji. Beugen sich die Machthaber tatsächlich dem Druck im Iran und im Ausland und aus dem Ausland einerseits, oder ist es eher ein kurzfristiges Druck aus dem Kessel lassen? Das wollte ich vor der Sendung von Ali Fatollah Nejad wissen. Er ist Politologe und Autor unter anderem des Buches The Politics of Culture in Times of Rapprochement, also Kulturpolitik in Zeiten der Annäherung. Also, sich dem Druck beugen oder Druck ablassen? Was passiert gerade im Iran?
Ich glaube auf jeden Fall Letzteres, die Ankündigung aus Iran, dass man pünktlich zum 44. Jahrestag der sogenannten Islamischen Revolution Zehntausende Gefangene freilässt, muss man natürlich sehr vorsichtig betrachten. Dazu gehören sicherlich keine politischen Dissidenten, auch keine wichtigen Figuren innerhalb der Protestbewegung, sodass es eigentlich ein Signal auch nach innen ist, um eine Art gnädige Vaterfigur im obersten Führer nach außen zu projizieren. Aber das ist natürlich aufgrund der real existierenden Brutalität des Regimes, kommt das natürlich auch nicht so rüber in der Gesellschaft.
Auf den Straßen wird trotzdem weniger protestiert derzeit. Was passiert denn da hinter den Kulissen des Machtapparats? Woran wird da gestrickt? An vorsichtigen Reformen vielleicht sogar oder an einem weiter wie bisher?
Ich glaube, wie bei der vorherigen Antwort, ist Letzteres richtig. Die Islamische Republik ist schon seit mindestens einem halben Dekade nicht reformfähig und auch nicht reformwillens. Es ist eine Elite, die wirklich nur auf die Belange ihres Überlebens schaut. Die wirtschaftliche Situation in Iran für die Bevölkerung und auch die politische ist sehr desolat. Innerhalb der Protestbewegung befinden wir uns schon seit einigen Monaten in einer Art Pattsituation, wo weder die eine, also die Regimeseite, noch die andere Seite, also die Protestseite, in der Lage ist, sozusagen das Spiel für sich auch zu entscheiden. Und es ist auch eine Phase für die Protestbewegung, wo man sich die nächsten Schritte überlegt. Und ich gehe aber davon aus, dass wir wieder Straßenproteste sehen werden, weil die wirtschaftliche Situation, wie gesagt, sehr desolat ist. Eine beispiellose Währungsverlust, über 50% Inflation. Das sind alles Treiber für Proteste, die dann auch, wie auch die jüngsten Proteste gezeigt haben, der letzten Jahre schlagartig politisch werden können, sodass ich davon ausgehe, dass wir nach dieser Phase der relativen Ruhe wieder eine Phase des Aufruhrs sehen werden.
Ich hatte vielleicht die Hoffnung, dass weil der Iran nicht mehr so ganz im Fokus steht der Welt wie noch vor ein paar Wochen, dass das vielleicht eine Chance sein könnte, dass sich das Regime bewegen kann in Richtung der Protestierenden, ohne dass es so aussieht, als würde man sich dem Druck von außen beugen.
Ich glaube, das Regime wird auch in der Vergangenheit versuchen, die Krisen auszusitzen. Aber das wird es nicht gelingen, weil nämlich die strukturellen Treiber dieses revolutionären Prozesses, wie ich es ja nenne, nach wie vor da sind, also sozioökonomische Misere und politischer Autoritarismus. Und insgesamt fällt mir zuweilen bei der hiesigen Debatte auf, dass wir gerade die gleichen Fehler machen wie beim Verständnis des sogenannten arabischen Frühlings, was ja auch ein langfristiger revolutionärer Prozess ist. Und damals hieß es, der arabische Frühling sei vorbei, der Winter sei nun eingekehrt. Ähnliches beobachte ich auch bei manchen Lesarten der jüngsten Protestbewegung in Iran. Was da fehlt, ist eine strukturelle, eine mittel- und langfristige Sicht der Dinge. Also es ist nicht wahr, dass der iranische Frühling nunmehr in einem Winter verendet ist, sondern es wird immer wieder zu solchen Eruptionen des Volkszorns kommen.
Aber kann der Westen eigentlich überhaupt etwas ausrichten oder würde sich die Situation durch Einmischung noch verhärten?
Nein, westliche Politik kann durchaus entweder dazu führen, dass man das Regime zementiert oder die Zivilbevölkerung stärkt. Letzteres haben wir nicht gesehen in den letzten Jahren. Da hat man auf eine autoritäre Stabilitätspolitik gesetzt, wo eher die Belange der Zivilgesellschaft nicht so sehr im Vordergrund waren. Aber eine robustere Iran-Politik, beispielsweise eine Terrorlistung der Revolutionsgarden, kann zweierlei bewirken. In einer Pattsituation, die ich vorher skizziert habe, der Protestbewegung neues Leben einhauchen, aber vor allen Dingen auch in den Machtapparat hinein signalisieren, dass das System der Islamischen Republik keine Zukunft mehr hat. Und da dadurch könnte man auch Abspaltungstendenzen innerhalb des Repressions- und des Machtapparates durchaus generieren.
Also haben Solidaritätsbekundungen, wie sie heute auf der Berlinale stattfinden, tatsächlich eine größere Bedeutung als nur die Beruhigung des eigenen Gewissens, etwas getan zu haben, wenn auch nur symbolisch?
Ja, in der Tat, Symbolpolitik kann durchaus auch eine genaue Folge haben. Es ist nicht nur Symbolpolitik, sondern Symbolpolitik auch die internationale Aufmerksamkeit in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf beispielsweise das Schicksal der Künstlerin in Iran, kann durchaus auch protagierend wirken in Bezug auf diese Figuren. Deswegen ist auch die Thematisierung des Iran-Themas und der Proteste vor Ort bei der Berlinale auch wichtig.
Sagt der Politologe Ali Fatollah Nejad. Sie hören Kultur heute im Deutschlandfunk. Kennen Sie ein Theaterstück, in dem Homer und Wagner, Echnaton und Nofretete, Alexis Sorbas, Marcel Proust, Hagen von Tronje, Schopenhauer und Fred Astaire gleichzeitig auftreten? Falls ja, dann waren Sie gestern Abend in der Berliner Volksbühne. Da wurde dieses Stück gespielt in der Regie von der Kunst höchstpersönlich. Monosau heißt der Abend, der auf einem Mammutwerk des Erzkünstlers Jonathan Mese basiert. Dieses Kunstwerk ist ein Konvolut aus Texten, Zeichnungen, Fotos, für das sich leider kein Verlag fand, bis Meses Galerie es schließlich veröffentlicht hat. Einen Episodenroman on the rocks nennt ihn die Volksbühne. Und daraus sollte gestern ein garantiert ideologiefreier Abend ein autonomes Kunstwerk werden. Mit viel schauspielerischer Prominenz und viel Spektakel, sagt Eberhard Spreng.
So gegen Anfang, noch bevor jemand eine leise Ahnung davon bekommen könnte, warum es an diesem Jonathan-Mese-Abend geht, schweben diverse Hintergrundbilder vom Bühnenhimmel. Ein Wasserfallpanorama, aber hochkant gehängt, eine Berglandschaft mit einer Mühle aus rohem Holz und manches andere. Dazu fahren die Hubpodien rauf und runter, das Theater macht Budenzauber und zeigt schon mal an Bildern alles vor, was es auf Lager hat. Das macht aber gar nichts, denn eine Geschichte, gar eine dramatische Entwicklung gibt es hier nicht. Und während sehr grell und trashig gekleidete Performerinnen und Performer die Bühne bevölkern, schwebt hoch über ihnen ein in ein großes Ei projiziertes Gesicht über die Bühne. Es ist Jonathan Mese und der verkündet die Spielregel.
Wir schreiben das Jahr 2023 und wer ist der Regisseur? Die KUNST. Die KUNST. Das lasse ich mir weder ein noch ausreden.
Wir sehen ein Happening, dessen Schöpfer sich als Person verflüchtigt hat und als Götze über dem Geschehen schwebt. Das darf ruhig an die dystopische Science-Fiction-Fantasy Sardos erinnern, die in Meses Werk immer wieder herumspukt und wo es unter anderem um eine finstere pseudoreligiöse Macht geht, die sich in einem herumschwebenden Steinkopf manifestiert. Aber Sardos ist nur eine der zahllosen populärkulturellen und mythologischen Quellen, derer sich Mese in seinem Episodenroman Die Monosau bedient hat, der hier auf ein kompaktes Theaterformat eingedampft wurde. Ein Kernthema, das Gold und seine unbestreitbare Macht über alles, jede und jeden.
Ich bin die Monosau. Ich liebe das Gold. Das ist meins. Und ihr seid mir alle untertan. Nur das Gold ist mir wichtig. Alles andere ist mir scheißegal.
Kerstin Grassmann, einst berühmt geworden in Arbeiten von Christoph Schlingensief, ist zurück auf den Brettern der Volksbühne. An ihrer Seite Susanne Bredehöft und Stars wie Martin Wuttke und Benny Klaasens. Sie alle operieren mit ihren Nonsensmonologen in dieser finsteren Kunstmesse ohne jede regieliche Einhegung oder andere Schutznetze. Dementsprechend improvisiert sieht es aus. Gruppenbilder, Konstellationen ergeben sich kaum. Man steht wie aufgereiht auf der Vorderbühne oder schreitet in einer kaum arrangierten Prozession über den langen Steg, der quer durchs Publikum führt. Wir erleben pure Performance in Wort und Gesang, befreit vom Zwang, Sinn zu stiften.
There's a devil in my hands. There's a devil.
Benny Klaasens singt in einem der bemalten Kostüme, die wie bewegte Leinwände über die Bühne wabern und Versatzstücke aus Meses Motivsammlungen verkünden. Moby Dick mich nicht an ist zu lesen oder der Neologismus ärztlichst. Erz, auch dies ein Phonem, mit dem Mese gerne operiert. Aber das und auch alles andere lockt das Publikum nur immer wieder auf falsche Fährten bei der Suche nach Bedeutungen. Diese Suche sollte man lassen, denn ihre Aussichtslosigkeit verdirbt den möglichen Spaß an den wenigen lichten Momenten. Etwa wenn Franz Beil seinen Bauch entblößt und damit einen großen aufgemalten Mund, der mit Bewegungen der Bauchmuskulatur eine dröhnende Botschaft kundzutun scheint. Die Monosau will nicht mit kritischem Verstand gesehen werden und auch Kunstgott Meses Anweisungen an seine Gemeinde lassen sich nicht leicht in konkretes Verhalten ummünzen.
Wir müssen uns gegenseitig den Respekt zollen, dass wir Prolls der Kunst geworden sind. Nichts anderes. Wir sind Proleten der Kunst geworden.
Ganz am Ende, wenn Nero, die Goldsucher, wenn Dr. No und Moby Dick, Cäsar und Prometheus und eine blutige B-Movie-Story durch sind, die nackte Susanne Bredehöft mit Goldfarbe eingefärbt ist und Kerstin Grassmann sowohl den Katja Epstein-Schlager Wunder gibt es immer wieder als auch den Marianne-Rosenberg-Song Mr. Paul McCartney ins Mikrofon gekrächzt hat, sind viele im Publikum ob des Blödsinns doch ziemlich ermattet. Dennoch gibt es auch für diese Show begeisterten Applaus. Die Volksbühne hat nun noch ein freakiges Varieté-Programm und schärft ihr Profil als führende Revuebühne in Berlin.
Führende Revuebühne, meint Eberhard Spreng. Ich bin mir nicht so sicher, ob das als Kompliment gemeint war. Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen? Das stand in breiten Lettern vor knallgelbem Hintergrund auf dem Plakat, das die Guerilla Girls berühmt gemacht hat. 1989 demonstrierten sie damit in New York gegen die ihrer Meinung nach sexistische Kunstgeschichte, die Frauen nur auf der Leinwand ins Museum lässt. Seit 30 Jahren machen die Guerilla Girls auf Ungleichheiten im Kunstbetrieb aufmerksam, sind aber mittlerweile selbst im Museum angekommen, aktuell in Hamburg, im Museum für Kunst und Gewerbe. Das präsentiert erstmals rund 100 Arbeiten in einer Schau. Und diese Schau wirft auch die Frage auf, was mit dem Aktivismus passiert, wenn er selbst von den Museen entdeckt wird. Carsten Probst berichtet.
Ein großes Banner prangt neuerdings an der Fassade des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Es zeigt, weithin sichtbar, ein Franzbrötchen, eine Hamburger Gebäckspezialität. Wenn nun dieses Franzbrötchen die gesamte grafische Sammlung des Museums symbolisiert, so heißt es auf dem Banner, dann symbolisiert der winzige Krümel daneben den Anteil von Arbeiten, die von Frauen stammen, nämlich 1,5%. Das Museum hatte die Guerilla Girls selbst damit beauftragt, die rund 400.000 grafischen Arbeiten der eigenen Kollektion auf den Frauenanteil unter den Urheberinnen zu untersuchen. Die 1,5%, die unter dem Strich dann herauskamen, haben die Museumsleitung am Ende selbst schockiert. Und wie vielen Designerinnen und Künstlerinnen hat das Museum in den knapp 150 Jahren seines Bestehens eine Einzelausstellung gewidmet? Das Publikum darf die Zahl in der Ausstellung schätzen, indem es kleine Sternchen auf eine Skala zwischen 0 und 50 klebt. Manche haben ein Sternchen zwischen 3 oder 4 angebracht, manche sogar bei 25. Die Auflösung aber findet sich im nächsten Saal auf einem großen Banner mit einer fetten 0. Nackte Zahlen, einfache Statistiken, mit denen die Guerilla Girls seit 1985 Sexismus und Rassismus in der Kunstwelt anprangern, gehören zum Erscheinungsbild der Gruppe, wie auch die Gorillamasken, die die Aktivistinnen bei ihren öffentlichen Auftritten tragen, so auch Frida Kahlo, als sie in Hamburg durch die Ausstellung führt.
We didn't have the word for institutional sexism or racism then.
Damals gab es noch kein Wort für institutionellen Sexismus und Rassismus. Aber wir schauten uns an, was die Kritiker schrieben, was die Kuratoren machten. Wir schauten uns die Künstler selbst an und überhaupt den ganzen Kunstbetrieb und stellten fest, dass das weiße männliche Paradigma die Kunstwelt weithin im Griff hat und sich überall selbst bestätigt. Also zeigten wir genau das und setzten universelle Werte dagegen ohne jede Voreingenommenheit. Ein Ranking der Guerilla Girls von 1990 listet die bigottesten Galerien von New York auf, also wie viele Frauen oder Artists of Color von ihnen vertreten werden. Bei den größten und bekanntesten wie Larry Gagosian steht in beiden Bereichen oft die Null. Nur wenige haben mehr als eine Frau im Programm, noch weniger führen Artists of Color. Die Prozentzahlen der erdrückenden Vorherrschaft weißer Männer in öffentlichen amerikanischen Sammlungsbeständen rangieren nach Recherchen der Guerilla Girls zwischen 80 und 99%. Eine gute militärische Strategie ist es, den Feind von allen Seiten gleichzeitig zu attackieren. Von innen und von außen, von oben und unten, von vorn und hinten. Unserer Erfahrung nach gibt es in den Institutionen viele gute Leute, die sehen, dass die historischen Tatsachen korrigiert werden müssen. Es ist toll, wenn wir Akteurinnen dieses Wandels sein können, sagt Frida Kahlo auf die Frage, ob es nicht seltsam sei, dass sie nun von Institutionen, die sie kritisieren, selbst zu großen Retrospektiven eingeladen werden. Frida Kahlo ist dabei eines von vielen Pseudonymen, für die sich die Mitglieder der Gruppe der Namen bekannter verstorbener Künstlerinnen bedienen. Anonymität bevorzugen die Guerilla Girls, um Repressionen zu vermeiden, wie sie sagen, zumal, wie immer auch gemutmaßt wird, viele der Aktivistinnen selbst an großen Institutionen oder in Galerien beschäftigt sind. Der Witz und die Professionalität ihres Vorgehens lässt jedenfalls darauf schließen, dass sie die Kunstwelt bestens von innen kennen. Das Museum für Kunst und Gewerbe übrigens gelobt Besserung. Tulga Bayerle, immerhin schon die dritte Direktorin des Hauses in dessen Geschichte, hat zum Beweis gleich einmal eine ganze Galerie herausragender Plakate von Designerinnen aufhängen lassen und auch eine Dokumentation von feministischem Grafikdesign. Aber auch sie macht sich keine Illusionen. Um in der riesigen Sammlung Parität zwischen Frauen und Männern herzustellen, bedarf es beim heutigen Ankaufsetat des Hauses mindestens noch einmal 150 Jahre.
The F-Word, so heißt die neue Schau für feministisches Grafikdesign in Hamburg. Das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation wird ein Halunke. So nennen die Hallenser die Zugezogenen in ihrer Stadt. Halunken immerhin mit Doppel-L. Seit dieser Woche steht fest, das Zentrum kommt nach Halle. Das hat viele erstaunt, nicht zuletzt die Hallenser selbst. Aber warum eigentlich? Halle kann aufwarten mit einer der ältesten Universitäten Deutschlands, mit Georg Friedrich Händel, der wurde hier geboren, mit einer herausragenden Kunsthochschule der Burg Giebichenstein, mit einer beeindruckenden Altstadt und das Beste mit einem Schokoladenmuseum. Wieso ist Halle dann eigentlich in Reiseführern immer noch Geheimtipp? Und warum sagen die Hallenser selbst, das Schönste an ihrer Stadt sei ausgerechnet? Ja, was genau, das hat Martin Becker für uns herausgefunden und noch einiges mehr.
Das Schönste an Halle, so meinte der dort aufgewachsene Schauspieler und Schriftsteller Kurt Götz, ist der Bahnhof. Warum? Weil man so aus der Stadt wegkommt. Die Klischees sind abgedroschen, aber sie halten sich. Halle an der Saale, eine graue Diva, die man schnellstmöglich wieder verlassen will.
Ich mache immer, seitdem ich in der Stadt lebe, Werbung für diese Stadt. Und es ist wirklich so, alle, die hierher kommen, sind deswegen auch so überrascht und verblüfft.
Selbst überrascht und verblüfft war auch Christine Müller-Wenzel, Koordinatorin der Themenjahre der Stadt, als sie von der Entscheidung für Halle als Standort des Zukunftszentrums erfuhr.
Man hat so viele Dinge in der Stadt erlebt, die, glaube ich, auch so ein bisschen unsicher machen. Und man sagt man dann lieber, naja, wir sind jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger, ne? Weil dann nachher, wenn alles wieder zusammenbricht wie ein Kartenhaus, dann ist man viel trauriger als vorher.
Zwar hätten viele Argumente für die Wahl gesprochen, doch hatte die Stadt bei Standortwettbewerben in der Vergangenheit schlichtweg oft Pech. Christine Müller-Wenzel arbeitet gerade an Projekten für das Themenjahr 2023. Das Motto Streitkultur und Zusammenhalt. Das passt ziemlich gut zum Programm des kommenden Zukunftszentrums.
Man sucht den Dialog, man sucht die Unterstützung untereinander und auch am Ende diese Kreativität und die Wissenschaft, die Wirtschaft, das Soziale miteinander zu vernetzen. Weil es geht nur gemeinsam.
Eine der geplanten Aktionen: im sehr diversen Plattenbaubezirk Neustadt sollen die Menschen auf die Balkone treten und einander Schimpfwörter in ihrer jeweiligen Muttersprache zurufen. Eine kollektive Performance, die zu Halles Image passt. Hart, aber herzlich.
Ja, sie meckern, sie schimpfen. Aber es ist vielleicht irgendwie so auch eine sehr spezielle und nur für Hallenser verständliche Form der Liebe zu einer Stadt. Ich vergleiche es manchmal mit so dieser Berliner Unfreundlichkeit. Es ist auch so eine spezielle Form von Liebe, glaube ich, die da durchspricht. Aber ich gebe zu, das lässt sich schwer erklären.
So fasst Alexander Suckel die Hallenser-Mentalität versuchsweise zusammen. Suckel ist in Halle aufgewachsen und leitet das Literaturhaus, eröffnet vor 5 Jahren in einem prunkvollen ehemaligen Sparkassengebäude, nur 12 Monate nach der ersten Idee. Die Räume sind da, die Wege kurz, die Kulturangebote vielfältig. Von der grauen Diva ist nicht mehr viel übrig, obwohl sich Alexander Suckel noch gut an sie erinnert.
Grau, schmutzig, die Luft war furchtbar. Wenn wir als Kinder heimlich geklaute Zigaretten geraucht haben, dann haben wir uns immer eingeredet, das ist die gesündeste Luft, die man hier in Halle überhaupt bekommen kann. Nein, es war wirklich ein ziemliches Dreckloch.
Ein Dreckloch ist Halle längst nicht mehr, aber es braucht immer noch Aufklärungsarbeit, zum Beispiel in der blitzsauberen Schweiz.
Ich war jetzt gerade 3 Tage in Basel bei den Kollegen und man muss auch in der Schweiz erstmal sagen, wo liegt Halle? Und was ist das Tolle an Halle?
Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, war einer der Botschafter bei der Bewerbung für das Zukunftszentrum. Dort sollen ab 2028, wie es der Ostbeauftragte Carsten Schneider formulierte, Menschen über die bis heute prägenden Umbruchserfahrungen ins Gespräch kommen. Für sein Kunstmuseum hat Thomas Bauer-Friedrich schon genug Ideen, was Beteiligung angeht. Er denkt beispielsweise an die vergangene Retrospektive des Hallenser Künstlers Willi Sitte im Jahr 2021. Die klassische Aufsteigerbiografie eines Malers aus der Arbeiterschicht in den Kulturbetrieb der DDR.
Solche Biografien haben wir natürlich genauso gut auch in Westdeutschland, in Westeuropa, in den USA. Und zum Beispiel da diesen großen Brückenschlag zu machen, mal weg aus der reinen, ich sag's mal böse, ostdeutschen Suppe in einen nationalen oder internationalen Kontext und Biografien bzw. Werkentwicklungen zu verfolgen, das wäre sowas, was dann unter dem Label Deutsche Einheit laufen könnte.
Beschleunigt sich die Transformation durchs Zukunftszentrum? Wird es einen ähnlichen Hype um die Stadt geben wie ums benachbarte Leipzig? Die Akteurinnen und Akteure der Hallenser Kulturszene sind gespannt, auch auf die garantiert wachsende Aufmerksamkeit für die Stadt. Denn schön ist in Halle eben nicht nur der Bahnhof.
Eine Stadt für den zweiten Blick. Halle wird Standort des Zukunftszentrums. Ein Stadtporträt war das von Martin Becker. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Und da geht es zunächst um unfairen Wettbewerb.
Preisdumping. Diese unrühmliche Praxis kennt man normalerweise von großen Supermarktketten oder Wirtschaftsriesen wie Amazon. In einem aktuellen Fall wird sie jedoch verschiedenen Kulturmagazinen vorgeworfen. Und zwar von Frank Berberich, dem Herausgeber der Zeitschrift Lettres International. Das berichtet heute die FAZ. Während Lettres International leer ausgehe, erhielten andere Kulturmagazine staatliche Förderungen und könnten dadurch deutlich günstiger verkauft werden, so Frank Berberich. Das gelte etwa für Sinn und Form, herausgegeben durch die Berliner Akademie der Künste, und das Magazin Kulturaustausch, finanziert vom Auswärtigen Amt. Frank Berberich hat nun Klage gegen die Förderer eingereicht, denn hier handle es sich um staatliche Interventionen in den kleinen Markt der intellektuellen Zeitschriften. Am kommenden Donnerstag soll das Urteil im Prozess gegen Sinn und Form bzw. die Berliner Akademie der Künste fallen. Mit einer feierlichen Gala, Vernissagen und viel Musik ist Timișoara am gestrigen Abend in sein Jahr als Kulturhauptstadt gestartet. Als multikulturellen Schmelztiegel kann man die Stadt am Dreiländereck von Rumänien, Ungarn und Serbien beschreiben, und so präsentierte sie sich auch. Vielfalt ist Kraftquelle, verkündete der Bürgermeister Dominik Fritz zur Eröffnung in der Oper. Zahlreiche Kulturevents stehen in den nächsten 12 Monaten auf dem Plan, wie etwa Begegnungen mit den Literatur-Nobelpreisträgern Orhan Pamuk und Olga Tokarczuk und ein Konzert unter der Leitung des Dirigenten des WDR-Rundfunkorchesters. Alles unter dem Motto »Shine your light, lass dein Licht leuchten«. Ironischerweise fiel kurz nach dem Ende der Gala im Stadtzentrum der Strom aus. Aber auch das nahm man locker. Gerade das Bewusstsein der eigenen Mängel gebiert die kreative Energie, die eine Stadt in Bewegung setzt, so Bürgermeister Fritz. Während hierzulande die Berlinale so richtig in Fahrt kommt, erwartet man in Großbritannien mit Spannung die 76. Verleihung der British Academy Film Awards, kurz BAFTAs. Zu denen wollte eigentlich auch der bulgarische Enthüllungsjournalist und langjährige Kreml-Kritiker Christo Grosev erscheinen. Schließlich kommt er selbst in dem in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominierten Nawalny vor. Auf Twitter schreibt Kosev nun, die britische Polizei habe ihn und seine Familie als ein Risiko für die öffentliche Sicherheit eingestuft und von der Veranstaltung ausgeschlossen. Er steht derzeit auf der Liste der meistgesuchten Personen des Kremls. Kosev verstehe zwar, dass Sicherheitsvorkehrungen nötig seien, macht jedoch darauf aufmerksam, nicht nur Diktaturen werden Journalistinnen und Journalisten zur Gefahr, sondern auch die zivilisierte Welt, die ihre Stimmen verstummen lässt. Das waren die Kulturmeldungen.
Mit Lena Fuhrmann, vielen Dank. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann der zweite Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Mikrofon von Kultur heute war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.